Jetzt geht es zur Sache. Jetzt geht es um den Glutkern des Glaubens. Es geht um das Wort, das mehr ist als ein Werkzeug, das Fleisch und Knochen und Blut ist. Es geht um Martin Luther. Feridun Salmuglu hat einen Luther-Roman geschrieben, Evangelio, so heißt sein Buch, und es ist wie ein brennender Furor, eine glühende Wortaufruhr, ein fesselndes Martin-Luther-Vermächtnis. Feridun Salmuglu ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Zunächst die Frage, wie kommt ein aufgeklärter Muslim dazu, einen Luther-Roman zu schreiben?
Ich darf darauf hinweisen, dass ich schon als Kind gar keine großen Schmerzen hatte, keine Identitätskrise, weil mir so schien, als wäre das Deutsche meine natürliche Umgebung. Tatsächlich besuchte auch ich den katholischen Religionsunterricht. Und tatsächlich war es auch so, dass ich mit, also im Kindesalter, mit 11 Jahren schon die Bibel gelesen habe, wenig verstand und aber auch begeistert war an dem Glauben, der sich am Wort entzündet. Luther und Grimmelshausen, darauf verweise ich immer wieder, sie sind es, die mich begeistert haben. Ich las die Vulgata in deutscher Übersetzung, ich las die Luther-Übersetzung der Bibel und war zunächst einmal über die Wortpracht begeistert. Und ich muss nur für einen Stoff brennen, dann kenne ich kein Halten mehr. Dann ging es mir natürlich darum, unabhängig von Jubiläumsfeiern, diesen Gottesmann, für die einen ist er ein Furioser, ein aufbrausender Gottesmann, für die anderen der Spalter, aber diesen großen Deutschen in Nachdichtung der damaligen Sprache zu beschreiben.
Dieser große Deutsche, den betrachten Sie aus der Perspektive eines Landsknechten, des Landsknecht Burckhardt. Was ist das für eine Figur?
Martin Luther war vogelfrei. Er war vom Kaiser und vom Heiligen Vater in Acht und Bann getan worden. Er war in Schutzgewahrsam genommen worden auf der Wartburg. Historisch belegt ist auch, dass immer wieder nicht nur der Hauptmann, der Burgvogt, der feste Warte der Wartburg täglich ihn kontrollierte, an den Gitterstäben rüttelte, an den Fenstern, sondern es waren da auch die Wächter und Türmler. In Anlehnung daran habe ich mir erlaubt, ihm beizustellen, einen katholischen Landsknecht, der natürlich nicht einverstanden sein kann mit dem neuen Glauben. Er ist einerseits vom Kurfürsten dazu abgestellt worden, auf den Ketzer aufzupassen, denn für ihn ist das ein Ketzer. Und auf der anderen Seite bleibt das nicht ohne Spannung. Er wirft Martin Luther immer wieder vor, ihn und die Seinen, die Gläubigen vom Glauben der Väter und Vorväter abzubringen. Er wird nicht abfallen, bis zum Schluss nicht.
Aber es kommt durchaus zu einer Auseinandersetzung. Der Landsknecht kann Martin Luther Paroli bieten und er sympathisiert auch mit den Ideen von Martin Luther. Ja, fast wäre er am Ende sogar zum Ketzer übergelaufen, wenn Martin Luther nicht sehr erotikfeindlich, also wenn das nicht wäre, wäre der Landsknecht fast zum Ketzer übergelaufen?
Ja, er ist nicht mit Blindheit geschlagen, er schaut um sich und sieht Gewalt und Verbrechen. Er sieht die Schinder und Henker wüten. Er sieht ein, dass jetzt die Heiligkeit des Heilands bewahrt bleibt. Als solchen achtet er den Mönch, der für ihn jetzt aufhört, ein bloßer Ketzer und Unruhestifter und Aufrührer zu sein. Aber nun ist er ein Mann. Er liebt es einfach zu leben, in heutigen Worten gesagt. Es kann ihm natürlich nicht gefallen, dass der im mütterlichen Hexenglauben aufgewachsene Ketzer die anderen Gläubigen, die Christen, einerseits zur Freiheit anfeuert, andererseits aber, für ihn ist es so, entmannen will. Das geht für ihn nicht, deshalb folgt er ihm doch nicht, was den Glauben anbetrifft.
Also das ist schon sehr spannend, diese Dramatik zwischen den beiden. Und Luther selbst ist ja eine äußerst ambivalente Figur. Das kommt in Ihrem Roman auch zum Ausdruck. Weiber, Türken, Juden, Römlinge natürlich. Umgeben ist er von Feinden und über die fällt er auch rabiat her. Die beschimpft er und hasst er, benutzt auch reichlich Fäkaliensprache. Das ist eigentlich richtig fies, was Luther da sagt, oder?
Also es ist ja in der christlichen Theologie schon durchgesetzt, dass man es hier nicht mit einem Menschen zu tun hatte, mit einem Mann zu tun hatte, dem man seiner Zeit entheben kann. Man muss sich vorstellen, er steht da nicht allein, sondern es gab sozusagen verbindliche Glaubenssätze. Was wollen wir uns aber wundern über seine rabiaten Worte wider die Türken? Denn schließlich waren ja damals die Osmanen auf dem Balkan. Längst war auf beiden Seiten der Feind sozusagen markiert. Ja, es ist auch in der christlichen Theologie durchgesetzt. Und da muss man jetzt nicht darüber debattieren, dass Luther zunächst einmal den Alttestamentlern wohlgesonnen war, da aber die Juden das mosaische Gesetz nicht verließen, nachdem er sie einlud mit der vertreutschten Heiligen Schrift, da sie bei dem Gesetz blieben und nicht dem Heiland folgten, da konnte es für ihn dann kein Halten geben. Er wütete wieder jenes Sabbat-Jünger. Er berief sich auf die Briefe, die Epistel des Paulus. Damit kann man sich anfreunden oder nicht. Wie gesagt, es sind abscheuliche Momente. Für ihn entzündete sich wirklich alles an der Schrift. Es gibt ja viele Erklärungsmomente, was seine Weltschau anbetrifft. Sie haben darauf hingewiesen, überall Feinde, überall Häscher, überall Apostel des Satans, nur muss man in Rechnung stellen, dass auch die anderen daran geglaubt haben. Und wir haben vieles davon, Gott sei Dank, überwunden. Um mit Luther zu sprechen, es gilt allein die Schrift. Und wenn wir dann das Neue Testament aufschlagen, steht da, dass man die Heiligkeit Gottes und die Heiligkeit des Heilands achten soll. Alles andere ist Beiwerk.
Trotzdem war er nun kein verkopfter Intellektueller, der sich immer in seiner Bücherstube zurückgezogen hat. Sie sprachen es gerade schon an, da ist der Satan. Dieser Satan setzt Luther mächtig zu, auch körperlich setzt er Luther zu. Was ist das für ein Kampf mit dem Satan, den Luther da führt? Für uns ist das heute schwer zu verstehen, weil wir mit dem Satan nichts mehr anfangen können.
Wir heutigen Menschen haben ja Probleme anzunehmen oder wirklich sogar festzustellen, dass es die Bösen gibt. Wir sprechen allgemein vom Bösen, denn wir sind ja so befreit, wir heutigen Menschen. Nur die Kirche hat wunderbare Worte für Satan geprägt, nämlich der alte Feind. Und der alte Feind ist in dieser Welt eingebrochen und in dieser Welt haust er. Das ist auch der Glaube von Martin Luther gewesen. Was ist Satan? Satan ist nicht irgendwie das kondensierte Böse. Wir definieren es mal so, er ist nicht etwa die Fülle der bösen Gedanken, sondern es ist tatsächlich für ihn derjenige, der auch in den Heiligen Schriften ausgewiesen ist als der gefallene Engel, der sich gegen Gott gerichtet hat und der die Menschen zur Freiheit aufruft, der aber macht, dass diese Menschen sich in Elend verstricken.
Sagt uns das heute noch was? Der Satan, ist das nur noch Folklore? Sind das Bilder aus einer anderen Zeit? Ist das Kinderkram, Märchenzeugs?
Nachdem wir jetzt so viele amerikanische Exorzisten-Filme gesehen haben, mögen wir das vielleicht in die Welt der Fabeln verweisen. Vielleicht mache ich mich jetzt hier lächerlich, aber ich liebe es, als lächerliche Figur dazustehen, wenn es darum geht, ehrlich zu bleiben. Ich glaube an Gott und ich glaube, dass es den gefallenen und verfluchten Teufel gibt. Er war der alte Feind und er wird bis zum Ende aller Tage, bis zum jüngsten Tag auch mein und aller Menschen Feind bleiben.
Bis hierhin vielen Dank, Feridun Zaimoglu. Evangelio, so heißt sein Luther-Roman. Am Wort entzündet sich alles. Das hat Feridun Zaimoglu bereits gesagt. Dafür steht auch Martin Luther. Und über das Wort, über die Schrift und die Aktualität seines Romans, darüber sprechen wir gleich mit Feridun Zaimoglu.